Liebe Brüder und Schwestern, heute also die zweite Predigt in der Fastenpredigtreihe, in der es darum geht, die Barmherzigkeit ein wenig tiefer zu verstehen. Das Thema, das über diese Predigt gestellt ist, ist eigentlich ein Lied, das manche vielleicht vom Oktoberfest kennen. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Und da möchte ich eben ein wenig ein Fragezeichen dahinter setzen, um dann zu einem ganz anderen Ausrufezeichen hinzufinden. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Was steckt dahinter für eine Vorstellung? Wenn man das so singt, bei Festen, dann steckt dahinter ganz gewiss nicht die Vorstellung, dass wir brav sind, erst recht nicht, dass wir uns bemühen, brav zu sein, sondern eigentlich die Vorstellung, dass es ganz egal ist. Dass der liebe Gott sowieso sozusagen ein alter Mann ist, der hinten auf einer Wolke sitzt, gar nicht mehr alles recht mitbekommt und uns schon hineinlassen wird in den Himmel. Oder aber auch, es steckt hinter diesem Lied einfach schlicht Unglaube, dass das alles sowieso lächerlich ist. Das Bravsein, der Himmel, all das könnte uns doch egal sein. Und genauso ist es eben nicht. Wenn es egal wäre, dann wäre das Menschenleben egal. Dann wäre es ganz egal, ob wir Gutes oder Böses tun. Dann kommt es nur darauf an, dass wir möglichst viel Genuss anhäufen, egal was um uns herum ist. So gedacht ist unser Leben aber zu kurz. Und wer so lebt, der lebt nicht tief genug, der lebt nicht glücklich. Der ist ewig auf der Suche nach, in der Frage, ob es denn überhaupt ein Glück gibt. Als Christen sind wir hier versammelt, weil wir glauben, dass es den gibt, der gut ist. Und dass bei dem, der gut ist, das Glück ist, auf ewig. Selbst in dieser Zeit, die nicht, gar nicht nur von Glück geprägt ist. Und selbst im Leben Jesu, und auch in seinen schwersten Momenten war immer dieses Glück das Eigentliche, worum es ihm ging. Jesus also ist der, der uns das Glück bringt, der uns glücklich machen möchte. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ist das ein Spaziergang? Ist das sozusagen ein Weg, wo der liebe Gott im Endeffekt schon dafür sorgen wird, wenn er uns gern hat, dann wird er schon dafür sorgen, dass wir alle hinfinden und damit Ende. Das wäre zu einfach. Das wäre auch nicht der Würde des Menschen entsprechend. Es entspricht unserer Würde, dass wir selbst gut sind. Und da, wo wir es nicht sind, es immer mehr und immer tiefer werden. Das Gutsein ist das, wofür Gott uns geschaffen hat. In der letzten Predigt habe ich das beschrieben mit dem Wort gerecht sein. Und oft sind wir nicht gerecht. Und wir haben in der letzten Predigt gehört, dass Gott dann uns gerecht macht in Jesus. Jesus, der unsere Ungerechtigkeit trägt, damit wir, geläutert von unserer eigenen Ungerechtigkeit, die Jesus trägt, hineinfinden in das Rechtsein, in das Gutsein. Und das Rechtsein meint eben nicht, dass wir alle Paragraphen einhalten, sondern dass innerlich in uns das Gute blüht, lebt. Dass wir atmen, wir dürfen sagen, atmen mit dem Hauch des Heiligen Geistes, dem Ruach, dem Atem Gottes. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Wenn wir auf uns schauen, dann kann das der Grund nicht sein. Wenn wir ein wenig ehrlich sind, dann müssen wir bekennen, nein, nur brav sind wir nicht. Und wenn wir ein wenig mehr Zeit uns nehmen, und dafür ist die Fastenzeit ja auch da, ab und zu hinzuschauen, wie es denn steht mit uns und wie wir uns auf Gott noch besser zubewegen können und auf den Weg mit ihm finden, dann müssen wir gestehen, nein, Heilige sind wir noch nicht. Keiner von uns läuft mit einem sichtbaren oder unsichtbaren Heiligenschein herum. Nein, wir sind noch nicht heilig. Wir brauchen es, dass Jesus uns heiligt. Mit den Worten der letzten Predigt, dass er uns gerecht macht, dieser Begriff des Alten und des Neuen Testamentes. Wir kommen also nicht in den Himmel, weil wir so brav sind, scheinbar, sondern weil Jesus uns gerecht macht. Heißt das aber, wir dürfen uns ausruhen auf dieser Zusage Jesu, dass er uns gerecht macht? Heißt das, wir dürfen sagen, nun leben wir in Saus und Braus, leben wir, wie wir wollen, leben wir so wie es uns die Nase gerade steht. Und Gott wird am Ende schon alles gut machen. Manchmal scheint es mir, dass wir so leben, drauf losleben. Und das wird es auch ganz recht so finden, weil wir glauben ja schließlich, dass Gott gut ist. Und dann kommen manche Stunden vielleicht, wo uns doch der Zweifel plagt. Nun, verdient habe ich ihn wohl wirklich nicht, der Himmel. Ist Gott mir denn gut? Und erst recht kommt uns dieser Zweifel in Bezug auf andere. Wenn wir an andere denken, auf andere schauen und wo wir sagen, nun, dieser Mensch war wirklich kein guter Mensch, sagen wir dann. Er war wirklich jemand, der schwer, schwer verbrecherisch gehandelt hat. Und wenn wir dann hören, dass Gott gut ist und dass wir alle in den Himmel kommen, weil wir so brav wären, dann sagen wir, nein, das kann doch nicht stimmen. Ein solcher Mensch hat doch keinen Platz in den Himmel. Und wenn, was wäre das für ein Himmel? Stellen wir uns vor, wir würden dort im Himmel sein, in der ewigen Glückseligkeit und neben mir, mit mir, in der Anschauung dieser unendlichen Güte Gottes, ist der, der so schwer Unrecht getan hat, der Schwerverbrecher, der, ja, ein Mensch wie Hitler, er wäre neben mir im Himmel. Und vielleicht bin ich einer, der unter einem solchen Menschen zu leiden gehabt hat, der vielleicht wie manche Mitglieder aus der eigenen Familie verloren haben oder die ganze Familie. Und dann soll er neben mir im Himmel sein, in der Anschauung Gottes. Wenn das so wäre, denken wir dann weiter, ja, dann ist Gott wirklich einer, der nicht recht sieht, was Sache ist, der nicht recht merkt, wen er denn da in seinen Himmel hineinführt. Dann wäre Gott wirklich einer, der einfach ein wenig blind ist, irgendwo hinter den Wolken und dann doch alles ungerade gerade sein lässt und alle hineinholt in seinen Himmel. Ein Dilemma scheint das zu sein. Denn zum einen wissen wir, und das ist unser Glaube, im Glauben dürfen wir sicher sein, dass Gott tatsächlich möchte, dass alle hineinfinden. Und zwar nicht nur bei der Geburt, wenn sozusagen unsere Seele noch eine Tabula rasa ist, wenn noch nichts eingeschrieben ist an Guten oder Bösen in unserer eigenen persönlichen Geschichte, sondern auch am Ende unseres Lebens, wenn so manches Kapitel dort geschrieben steht, mancher Nebensatz, manche Bemerkung gut oder eben auch nicht gut. Jesus, Gott, der dreifaltige Gott, möchte jeden von uns hineinholen. Und wie wir letzte Woche gehört haben, kämpft Gott selbst darum, dass jeder von uns hineinfindet. Die Barmherzigkeit, die Gott uns schenkt, sie hat gekostet unendlich viel. Und zwar ihn selbst, Jesus, der Sohn Gottes, und mit ihm eins immer der Vater, der mit ihm ist und mit ihm fühlt, mit ihm denkt, auch mit ihm leidet. Jesus hat es unendlich viel gekostet, uns die Barmherzigkeit zu erwerben, zu erwirken. Sie ist nicht umsonst, sie ist nicht gratis. Er schenkt sie uns. Gekostet hat sie wohl. Und allein das, wenn wir betrachten, sind wir doch schon geneigt, uns ihm zuzuwenden und nicht spielerisch, leichtfertig mit seiner Barmherzigkeit umzugehen. Aber schauen wir genauer hin. Wenn es so ist, dass Gott uns ernst nimmt, dass er uns ernst nimmt in unseren Entscheidungen und dass er uns ruft, tatsächlich zu lieben, und wenn wir nicht lieben, wir noch nicht hineinpassen in den Himmel, dann bedeutet das, dass er uns passend machen möchte, aber nicht wie ein Knecht, einen Sklaven, oder ein Dompteur, einen Hund, indem er uns zwingt, verbiegt, verformt, bis es endlich passt, sondern indem er uns helfen möchte, dass wir uns entfalten, aufleben, aufblühen in seiner Ordnung, die die Ordnung der Liebe ist, keine andere. Und wo wir das nicht getan haben, da merken wir doch, dass etwas in uns wie verkümmert, ja wie tot sein mag. Und es gibt Menschen, und wir kennen vielleicht manche in unserer Umgebung und manchmal vielleicht auch in uns selbst den Eindruck, dass da etwas nicht lebt oder vielleicht sogar, dass unser ganzes Leben wie tot ist, weil wir nicht aufblühen, weil da etwas ist, was uns hindert. Und in den meisten Fällen können wir das auch irgendwie in Verbindung bringen mit Schuld, sei es mit eigener Schuld, sei es mit Schuld von anderen Menschen, unter der wir leiden. Und Gott möchte, dass all das gerade wird, dass all das zum Frieden findet, dass jede Träne abgewischt, getrocknet wird, wie es im Buch der Offenbarung heißt, wie wir im Requiem, im Hochgebet auch zitiert hören. Gott möchte also, dass wir nicht einfach so in den Himmel hineinkommen, ohne dass wir dort uns wohlfühlen würden, weil wir dem Himmel entsprechen, weil in uns alles gut geworden ist. Und so muss auch jeder Mensch, auch ein Hitler, so er denn zu Gott hinfinden wollte, noch warten oder noch erleben, noch durchleben, dass alles in den Himmel hineinfindet, dass alles zum Himmel passt. Jesus hat uns versprochen, jeder, der den Namen des Sohnes Gottes anruft, wird gerettet werden. Jeder, der ihn anruft, wird gerettet werden. Liebe Brüder und Schwestern, wir werden also gerettet. Wir kommen in den Himmel, nicht weil wir so brav sind, sondern weil wir ihn anrufen. Weil wir unser Vertrauen auf ihn setzen, auf seine Barmherzigkeit. Wir zählen also nicht ihm vor, auch am Ende unseres Lebens, wenn wir endgültig vor ihn hintreten werden, schau, das ist meine Liste an guten Werken, ist sie nicht viel länger als die Liste der schlechten Werke, sondern wir sagen zu ihm einfach, eines habe ich gelernt, dass ich dir vertrauen darf, deiner Barmherzigkeit. Gelernt habe ich das freilich durch meine guten Werke und selbst durch meine nicht guten Werke, durch das Böse, das ich getan habe, wenn ich es dir gebracht habe, dann habe ich gemerkt, und gelernt, dass du barmherzig bist. Denn alles, was wir Gott bringen, die guten Werke und die Sünden, wenn wir sie zu Gott bringen, dann macht Gott Gutes daraus. Und sei es das nicht geringe Geschenk, dass wir erleben, er ist mir barmherzig, er ist mir gut. Auch dort, wo ich nicht gut war. Ich darf leben, ich darf aufleben, weil er mir gut ist, mein Herr, mein König, mein Gott. Und so möchte Gott, dass unser Herz zu ihm hinfindet und alles ihm bringt. Zulässt, dass er alles tröstet, alles anschaut, alles ans Licht bringt, um alles vergeben zu können. Und das, was er dann vergeben hat, das ist keine Last mehr. Das wird wie die Wunden Jesu etwas sein, das leuchtet, durch das hindurch die Gnade Gottes leuchtet. Wie ein Zeugnis, das wir geben können, ja, mein Leben war nicht recht. Aber Gott hat mir vergeben. Der heilige Paulus hat das mehrfach zitiert, dass er einer war, der sogar die Christen verfolgt hat, die hat mit dem Tode, bis zu Tode gebracht hat, den heiligen Stephanus zum Beispiel. Und Paulus bezeugt genau darin, wie barmherzig unser Gott ist, der Herr ist. Und so wird alles, was wir Gott bringen, kein Hindernis mehr sein für uns auf dem Weg zu Gott. Wird nichts mehr sein, was uns hindert, im Himmel gänzlich zu blühen, aufzublühen, sondern im Gegenteil. Es wird Zeugnis für die Barmherzigkeit und Güte unseres Gottes. Es gilt also, in unserem Leben diesen Weg zu gehen, dass wir mit Gottes Hilfe und durch ihn geläutert werden, dass das Gute in uns Raum gewinnt und das Böse immer mehr von uns, immer weniger von uns bejaht wird. Liebe Brüder und Schwestern, das ist der Weg, den uns unser Gewissen führt. Wir lernen, an der Hand Gottes das Gute zu tun und das Böse zu verwerfen. Manches Mal fällt es uns leicht und manches Mal ist es ein Kampf, ja manches Mal ein großer Kampf. Und viele Menschen haben in diesem Kampf irdisch ihr Leben verloren, sind gestorben der Liebe willen, der Nächstenliebe willen, sind gestorben um des Zeugnisses für Jesu willen, sind gestorben aus Liebe zu denen, für die sie da waren, für ihre Kinder, für ihre Nachbarn, für ihr Volk, für die Menschen überhaupt. Es ist kein Spaziergang, das Gute zu wählen und das Gute zu tun. Es ist ein Kampf, ein innerer, ein geistlicher Kampf, sagen wir. Und Gott kämpft mit uns. Und wenn wir diesen Kampf kämpfen, dann werden wir merken, dass wir zum einen immer seine Hilfe brauchen und auch immer wieder seine Vergebung. Wir werden am Ende unseres Lebens nicht dastehen und sagen können, Herrgott, jetzt weiß ich, wie das geht, das Gutsein oder mit dem Lied eingangs das Bravsein. Jetzt weiß ich, wie das geht, jetzt brauche ich deine Barmherzigkeit nicht mehr, ich komme schon so hinein. So haben manche gedacht, auch in der Geschichte der Christenheit. Und bis heute denken wir so, Arianismus nennt man das auch, weil ein gewisser Arius das gelehrt hat. Pelagianismus, weil der Pelagius das gelehrt hat. dass wir eigentlich die Gnade Gottes nicht brauchen, außer eben im Notfall und außer die Schwachen unter uns, die brauchen die Gnade Gottes. Genau das werden wir nicht gelernt haben. Wir werden gelernt haben, dass wir sie sehr wohl brauchen, aber auch, dass sie da ist, die Gnade, die Barmherzigkeit Gottes. Und wir werden in ihr lebend eine Zuversicht, einen Mut für die Zukunft gewinnen, den wir niemals hätten, wenn wir nicht wüssten und immer wieder, gerade durch unser Scheitern, gelernt hätten, dass Gott uns verzeiht, uns neu aufhilft, uns neu gehen lässt. Liebe Brüder und Schwestern, das ist der Weg, den Gott uns lehren möchte, den er uns führen möchte. Und wie ist es dann, wenn wir uns an das Ende unseres Lebens hindenken oder an das Ende überhaupt eines Menschen, wenn wir dann endgültig sein Angesicht schauen, wie es in der Bibel heißt, von Angesicht zu Angesicht werden wir ihn sehen. Wir werden sehen, wie gut er uns ist. In seine Güte werden wir schauen und seine Güte wird uns treffen. Und freilich, in seiner Güte wird alles beleuchtet werden. Ähnlich wie heute im Evangelium auf dem Berg Tabor wird alles im Licht erscheinen. Unser ganzes Sein, unser ganzes Leben, unsere ganze Geschichte. Das, was gut war, wir werden dankbar sein dafür. Und wir werden staunen, wie viel Gutes Gott durch uns getan hat. Und das, was nicht gut war und wir noch nicht zu Gott gebracht haben, das werden wir dann auch sehen und es zu Gott hinbringen wollen, damit es in seinem Licht zum Guten findet, damit es getröstet wird, damit die getröstet werden, die unter unserer Sünde zu leiden hatten, damit Gott der Herr darüber ist. Und wenn in unserem Tod noch manches ist, was nicht vor Gott gebracht ist, was wir vielleicht vor ihm verstecken wollten, wo wir uns noch geweigert haben, uns hinzuwenden, uns zu bekehren, zu Gott hin, in diesem oder jenem Aspekt unseres Lebens. Wenn wir aber innerlich doch zu ihm wollen, dann dürfen wir sicher sein, wir sind gerettet. Er wird uns nicht fallen lassen, weil er nichts sehnlicher möchte, als dass wir alle, ohne Ausnahme, bei ihm sind. Wenn dieser Wunsch in unserem Herzen ist, dann ist das das Gebet, das er braucht. Das Gebet, das er braucht, um uns retten zu können. Wenn aber manches in unserem Leben dann noch ist, was eben noch nicht ganz geläutert ist, dann wird Gott uns schenken, dass er uns nach dem Tode läutert. Und das ist der Grund, warum wir für die Verstorbenen beten, auch in jeder Messe für sie beten. Wir beten also nicht für die Verstorbenen, weil wir zweifeln, dass Gott gut ist. Wir beten auch nicht darum, deswegen für die Verstorbenen, weil wir zweifeln, dass Gott diesem oder jenem Verstorbenen gut wäre, dass Gott sich sozusagen noch überlegen müsste, ob er den oder jenen denn bei sich haben möchte, in seiner ewigen Güte und Anschauung Gottes. Nein, da dürfen wir sicher sein, dass Gott das will. Wir beten für die Verstorbenen, damit Gott ihnen hilft, endgültig geläutert zu werden, damit alles ans Licht kommt, damit jeder Mensch ganz aufleben kann und diesen, ich möchte sagen, Prozess der Läuterung ganz und gar hindurchfindet. Erstaunlich, dass Gott unser Gebet dafür auch braucht. Die Solidarität untereinander, das Miteinandergehen, das Füreinanderbeten, endet nicht mit dem Tod. Wir beten auch noch füreinander, wenn wir die Schwelle des Todes überschreiten. Für die Verstorbenen, so sie unser Gebet brauchen, und die Verstorbenen für uns, weil wir ihr Gebet sehr wohl brauchen. Wie ist das dann sozusagen im Unterschied von uns Menschen zu betrachten, wenn wir wagen dürfen, das anzuschauen? Nehmen wir ein extremes Beispiel, wie vorhin genannt. Ein Mensch, der unendlich viel Böses getan hat. Ein Mensch wie Hitler. Wenn so ein Mensch, und darum, das hofft Gott, im letzten Augenblick seines Lebens auch nur, gesagt hat, mein Jesus, Barmherzigkeit, oder in irgendeiner Weise sich Gott zugewandt hat, dann dürfen wir im Glauben sicher sein, Gott hört sein Gebet. Es ist wie ein Herz, das verschlossen ist und auch nur einen Spalt breit geöffnet wird. Durch diesen Spalt tritt das Licht der Gnade Gottes hinein und wird mehr und mehr die ganze Seele durchfluten und erleuchten. Aber was muss bei einem solchen Menschen alles passieren, damit er geläutert wird? Es kann nicht sein, dass einfach nur sozusagen man von einem Raum in den anderen tritt und dann ist alles, was nicht gut war, vergessen. So geht Gott mit der Wahrheit des Lebens nicht um. Alles wird ans Licht kommen, hat er verheißen. Also auch bei einem solchen Menschen all das, was er verschuldet hat. Und es muss an das Licht seines Bewusstseins treten, seiner Wahrnehmung. Dieses Licht, das das Ganze beleuchtet, ist nicht das Licht einer kalten Wahrheit, wie ein Richter das täte vielleicht, sondern das Licht unseres Gottes, der nichts als Güte ist. Seine Liebe beleuchtet auch unsere Lieblosigkeit. Und so wird sie demjenigen dann bewusst und einem solchen Schwerstverbrecher wohl auch sehr schmerzlich. Und es ist ein Schmerz der Reue, der vorher nicht gewesen ist, der dann noch nachreifen darf und muss, bis alles geläutert ist, bis alles ans Licht kommt. Und dieses ans Licht kommen mag in einer solchen Seele auch sehr schmerzhaft sein. In einer anderen Seele, die wir vielleicht als einen Heiligen schon zu Erdenzeiten verehrt haben mögen, vielleicht nur ein kurzes Aufatmen, ein Durchatmen, ein Augenblick des Getröstetwerden oder des Weinens am Herzen Gottes, um ganz im Frieden Gottes zu sein. Dieser Weg der Läuterung sieht für jeden eigen aus, entsprechend dem, was noch Läuterung braucht, was in dieser Welt noch nicht in die Barmherzigkeit Gottes endgültig gelegt war. Wir zweifeln also nicht, dass Gott jeden Menschen bei sich haben will. Ja, alle, alle, wie das Lied beginnt. Wir kommen alle, alle in den Himmel. Gott will, dass wir alle, alle in den Himmel kommen. Kein Spaziergang, für Gott nicht. Und auch für uns ist es kein Spaziergang, das Lieben zu lernen. Und doch, wenn nur irgendwo ein Herz offen ist, dann dürfen wir sicher sein, es wird gerettet sein. Und wir beten für die Verstorbenen, damit diese Rettung sich vollzieht, damit diese Läuterung sich vollzieht und alles, aber auch alles zur Blüte kommt. Unser gutes Tun und selbst das, was nicht gut war, weil es zum Zeugnis wird für die Barmherzigkeit Gottes. Amen.